etwas durchkauen. Darum geht's heute Morgen. Wir wollen, wir sollen, wir dürfen etwas und nicht nur etwas, sondern Gottes Wort selber durchkauen. Im doppelten Sinne geht es heute darum. Einmal eben in dem, was wir Gottes Wort nennen, das ist für uns meistens die Bibel, aber auch hier begegnet uns Gott ja zum Durchkauen. In Hesekiel heißt es im zweiten Kapitel und im Anfang des dritten Kapitels: Und Gott sprach zu mir: Du Menschenkind, tritt auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er so mit mir redete, kam Leben in mich und stellte mich auf meine Füße, und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, ich sende dich zu den Israeliten, zu dem abtrünnigen Volk, das von mir abtrünnig geworden ist. Sie und ihre Väter haben bis auf diesen Tag wieder mich gesündigt. Und die Söhne, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen: So spricht Gott der Herr. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen ist. Und du, Menschenkind, sollst dich vor ihnen nicht fürchten, noch vor ihren Worten fürchten. Es sind wohl widerspenstige und stachelige Dornen um dich, und du wohnst unter Skorpionen. Aber du sollst dich nicht fürchten vor ihren Worten und dich vor ihrem Angesicht nicht entsetzen, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Sondern du sollst ihnen meine Worte sagen. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Aber du, Menschenkind, höre, was ich dir sage, und widersprich nicht wie das Haus des Widerspruchs. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir gegeben habe. Es war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Die bereitete sie aus vor mir, und sie war außen und innen beschrieben, und darin stand geschrieben: Klage, Ach und Weh. Das ist im Hebräischen sowas wie Totenklage und Klage des Unglücks. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, iss, was du vor dir hast. Jetzt seid ihr dran. Iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Haus Israel. Da tat ich meinen Mund auf, und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir: Du Menschenkind, du musst diese Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich hineinessen und deinen Leib damit füllen. Da aß ich sie, und sie war in meinem Mund so süß wie Honig. Manchmal bin ich ja ganz froh, kein Prophet zu sein, zumindest nicht im Sinne dieser Propheten, wie wir sie häufiger ja finden, auch im Alten Bund. Die machen oder sind manchmal schon aufgefordert, merkwürdige Dinge zu tun. Ich möchte dieses Bibelwort nutzen und einfach auf ein paar Dinge uns nochmal aufmerksam machen, die tatsächlich mit dem Wort Gottes und auch dem damit verbundenen Auftrag und der Wirkung zu tun haben. Das, was wir hier gelesen haben, Kapitel 2 und 3 des Hesekiel-Buches, sind quasi so die Berufungsgeschichte des Propheten. Sowas finden wir ja manchmal in der Bibel, bei Jesaja oder bei Jeremia und bei anderen Propheten, wo dann mit einer kleinen Geschichte erzählt wird, wie sie zu diesem Amt und diesem Auftrag gekommen sind. Und das ist hier, Kapitel 2, das, was wir gelesen haben und den Anfang von 3. Vorweg geht noch, dass im ersten Kapitel, dass Hosea irgendwie so eine ganz wilde Vision hat und was ganz für ihn erstmal Erschreckendes sieht und dabei umfällt und damit gar nicht zurechtkommt. Darum hieß es hier am Anfang, steh auf, und Gott richtet ihn dann auf. Hesekiel steht an einem wichtigen Wendepunkt der Geschichte Israels. Er gehört mit zu den ersten, soll man sagen, Opfern oder zu denen, die als erstes das große Unglück erleiden, dass Israel von den Babyloniern besiegt wird, Jerusalem eingenommen wird, und dann gibt es eine erste Wegführung. Das ist im Jahr 593 vor Christus. Und in dieser ersten Wegführung nehmen die Verantwortlichen von Babylon eben auf der anderen Seite die Oberen des Volkes Israels weg, quasi so als Art Geisel, um sie dann nach Babylon oder in die Nähe zu bringen und damit ein Unterpfand zu haben, damit der Rest, der in Israel verbleibt, und vor allen Dingen der sperrige König nicht weiterhin auf die Idee kommen, sich gegen Babylon zu richten und zu verhalten. Das ist die erste Wegführung, und dann klappt das nicht. 5 Jahre später steht das Heer Babylons wieder vor Jerusalem, und diesmal wird die Stadt platt gemacht, zerstört, und die staatliche Autorität und Eigenständigkeit Israels völlig zerstört und aufgegeben. Also, und Hesekiel gehört zu dieser ersten Gruppe der Weggeführten. Er ist Priester zu diesem Zeitpunkt und wohl etwa 30 Jahre, und dann wäre der Zeitpunkt gekommen, jetzt selbstständig und verantwortlich in seinem Priesteramt weiter zu wachsen. Aber er ist nicht mehr in Jerusalem, den Tempel gibt es zu diesem Zeitpunkt wohl nicht mehr. Er sitzt mit den Weggetriebenen und Verschleppten irgendwo in der Region Babylon, herausgerissen aus der Heimat, verunsichert im Glauben. Und alles, was ihm und den anderen bisher Halt gab, ist zerbrochen. Und in diese zerrissene Wirklichkeit hinein spricht Gott nun zu einem einzelnen Menschen, eben zu Hesekiel. Und er tut das ja auf eine sehr irritierende Art und Weise. Gott beginnt bei Hesekiel nicht mit beruhigenden Worten oder irgendwie einfachen Antworten oder so dem Tätschelnden auf die Schultern schlagen und sagen, ach, ist alles schon, wir gucken schon wieder, dass es wieder gut wird und sei nicht so traurig. Nein, er gibt einen Auftrag, der merkwürdig fremd ist und irritierend. Und ja, nicht nur für uns, die wir das jetzt so nach so vielen Jahrhunderten lesen, sondern für Hesekiel selber auch. Menschensohn, sagt er, steh auf. Also der liegt da, erschrocken vor der Gegenwart Gottes. Steh auf. Und dann ist diese Schriftrolle. Kein Buch, wie wir es heute haben, sondern, ihr wisst das so, Papyrus-Schriftrollen. Eine Schriftrolle, die von beiden Seiten beschrieben ist. Ungewöhnlich, das machte man eigentlich nicht. Immer nur von einer Seite normalerweise. Und geh und rede. Hesekiel wird aufgerichtet, kriegt einen Auftrag und wird, wie soll man sagen, gestärkt für diesen Auftrag. Bevor Hesekiel reden darf oder reden muss, muss er hören. Und bevor er hören kann, muss er innerlich aufgerichtet werden. Gott lässt ihn nicht einfach irgendwie als Berufenen irgendwie starten, der sofort alles klar hat und alles verkündigen kann, was er tun soll, sondern er beginnt bei Hesekiel mit einem ziemlich verstörenden Akt. Und so wie ihr euch eben verhalten habt, und ich gesagt habe, reißt raus und esst, so ähnlich können wir uns das bei Hesekiel vielleicht auch vorstellen. Egal, ob das jetzt eine innere Version, Vision ist oder ob das irgendwas Reales ist, was er hier erlebt, innerlich sperrt sich bei ihm alles. Nee, das kann ich doch nicht machen. Also zum einen ist das Gott selbst und sein Wort, zum anderen Papyrus essen ist auch nicht gerade die tolle Leibspeise. Und wenn wir wissen, wie wichtig in Israel auch die Tora-Rolle ist, die ist ja in einem Schrein und da wird was Schönes drum gebaut und das ist ganz entscheidend und wichtig und schön, diese Tora. Und dann zerreißen, essen. Hesekiel soll das Wort Gottes essen. Ich glaube, es wird uns allen relativ schnell klar, was dieses erst auf den ersten Blick verstörende, was diese verstörende Handlung bedeutet oder bedeuten könnte. Es heißt doch so viel, wie das, was ich sage, was Gott mir gibt und was ich dann auch weitergeben kann und soll und darf, muss erstmal ein Teil von mir selbst werden. Ich muss es erstmal in mich aufnehmen. Wer Gottes Botschaft weitertragen soll, muss Gottes Botschaft, Gottes Wort, Gottes Willen nicht einfach nur aufnehmen, sondern muss ein Teil seiner und ihrer selbst sein und werden. Das ist das, was wir im Deutschen ja, glaube ich, dann tatsächlich so benennen, etwas durchkauen und in diesem Sinne es sich so zu eigen machen, dass es wirklich ganz in mich eingeht. Wer Gottes Botschaft weitertragen soll, muss selbst von ihr getragen werden. Wir leben in einer Welt, in der Worte über uns hinwegrauschen. Weiß nicht, wie euch das geht, aber viele haben ja dann auch gucken Nachrichten oder das Radio an und da kommt pausenlos immer irgendetwas. Nachrichten, Kommentare, Meinungen, alles will uns erreichen. Alles sagt uns, ich bin wichtig. Aber kaum etwas dringt wirklich durch, oder? Sogar fromme Worte, religiöse Worte können zu vertrauten Geräuschen werden, die man zwar hört, aber nicht unbedingt ernsthaft aufnimmt. Gott verlangt von Hesekiel hier Grundlegendes. Ehe er spricht, soll er das Wort Gottes in sich aufnehmen, hineinnehmen, ist diese Rolle. Das klingt eben seltsam, aber die Botschaft ist doch klar. Oder der Sinn ist klar. Es soll einfach nicht nur an den Ohren, in die Ohren kommen, sondern ins Herz hineinkommen. Das, was Gott jetzt dem Hesekiel als Auftrag gibt, soll seine Gedanken prägen, seine Haltung formen und seine Sicht verwandeln. Zu etwas Eigenem soll es werden. Und da merken wir schnell, das ist jetzt nicht nur ein Auftrag an Hesekiel. Das hat nicht nur mit dem Propheten von damals irgendwie zu tun, sondern ich kann mir vorstellen, dass wir da auch sehr schnell anfangen zu fragen und hoffentlich auch die Bereitschaft haben, Gott, das soll doch bei mir auch so sein. Ich will nicht nur dieses Wort in der Hand haben, will es nicht nur aufschlagen, das hoffentlich ja auch immer, will es nicht nur im Gottesdienst hören oder in anderen Gelegenheiten aufnehmen, sondern es soll etwas von mir selbst werden, in mich hineinkommen und von innen her mich nähren und speisen, dass ich davon lebe und ohne es nicht mehr zurechtkomme. Und dann kommt hier ja was Schönes, darum habe ich das letzte hier nochmal stehen lassen. Hesekiel beschreibt, wie das Wort Gottes in seinem Mund süß wie Honig ist. Also gar nicht das, was er erwartet hat. Papyrusrolle abreißen, in den Mund stecken, das klang nicht verheißungsvoll. Und vor allen Dingen, was auf dieser Rolle draufsteht, ist nicht schön. Wir haben es vorher gelesen, da steht drauf Ach und Weh und sowas. Also das sind Gerichts- und Trauerklagen, von beiden Seiten beschrieben. Das, was Gott seinem Volk zu sagen hat, ist zutiefst geprägt von Traurigkeit und von Anklage und von Wehklagen über dieses Haus des Widerspruchs, wie es am Anfang viermal hieß. Also es sind Trauerklagen, Gerichtsworte, die Ezekiel aufnehmen soll, und mit einmal wird dieses Wort süß wie Honig. Ezekiel nimmt es zutiefst in sich auf. Ich habe mich lange gefragt, wieso wird das mit einmal süß? Müsste das nicht bitter schmecken? Müsste das nicht abstoßen, das in den Mund zu nehmen? Warum sind diese Gerichts- und Trauerworte süß wie Honig? So ganz klar ist es mir nicht geworden, aber dahinter steckt auf jeden Fall diese Erfahrung, die Menschen immer wieder machen, dass da, wo sie sich auf Gottes Wort einlassen, auch wenn es im ersten Moment erschreckend sein mag und unverständlich und merkwürdig, je tiefer Menschen es in sich aufnehmen, desto mehr wird es tatsächlich zu etwas, was das Leben in mir schafft. Und was tatsächlich das Leben ist, mit einem S. Jesus sagt in seiner Versuchungsgeschichte, als der Teufel kommt und ihn niederringen will, sagt Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Da spricht Jesus ähnlich, wie hier Ezekiel hört. Iss und davon lebst du. Süß wie Honig. Ich glaube, viele von uns haben das auch schon erlebt. Dass mit einmal ein Wort von Gott herkommt und man kriegt wieder Stärke. Vorher war es so und einmal geht es so. Man hat gedacht, ich schaffe das nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Ich bin so müde. Und dann denkst du, ach ja, da ist doch der Gott, der mit mir redet. Und dieses Reden in einem Wort, in einem Satz einer Predigt, in einem Kalenderspruch oder in etwas, was mir durch den vertrauten Umgang mit Gottes Wort mit einmal ins Herz hineinrutscht, mit einmal hat man das Gefühl, ich kann doch wieder auftreten. Ich kann doch den nächsten Schritt wagen. Ich kann doch eine Entscheidung treffen und ich bekomme eine Gewissheit in mir, das geht jetzt. Und man bekommt mit einmal eine Ahnung, vielleicht ein Wissen, das ist jetzt dran. Danach richte ich mich aus, darauf verlasse ich mich. Wunderbar, süß wie Honig. Aber Gottes Wort macht das Leben nicht automatisch süß. Die Süße des Wortes kommt zuerst. Für Ezekiel ist sie Vorbereitung auf einen Auftrag, der schwer ist. Gott stärkt, bevor er sendet. Und er setzt nicht voraus, was er nicht selbst schenkt. Und der Auftrag an Ezekiel ist tatsächlich schwer. Wir haben am Anfang gehört, dass Ezekiel gesagt wird, steh auf. Und nun sende ich dich und ich sende dich zu einem Volk des Widerspruchs. Und Widerspruch heißt ja immer, da hat jemand geredet, in diesem Fall Gott, und das Gegenüber sagt nee oder lebt nee oder sagt, ja, könnte man ja mal, aber. Oder damit bin ich nicht einverstanden. Oder das gefällt mir nicht, ich habe da eine eigene Idee. Ezekiel bekommt den Auftrag, in das Haus des Widerspruchs, also unter sein Volk zu gehen. Offen und ehrlich sagt Gott zu ihm, du wirst zu Menschen geschickt, die nicht hören wollen. Für einen Auftrag Gottes, einen prophetischen Dienst, nicht gerade verheißungsvoll und nicht gerade ermutigend, oder? Also wenn ich mir vorstellen würde, Gott hat mich jetzt hier zu euch nach Ratzeburg geschickt und ich weiß, ich mühe mich ab, aber ihr habt eh keinen Bock. Und ihr sagt, der kann da vorne reden, was er will. Nee, interessiert mich nicht. Ich weiß nicht, ob ich dann noch da wäre. Gott sagt das Hesekiel so. Ein Stück, soll man sagen, auch göttlicher Fürsorge. Gott beschönigt nicht mit seinem Wort. Er zeigt seinem Propheten, ich sende dich in eine schwierige Welt, aber ich sende dich trotzdem. Und auch da denke ich, dass diese Erfahrung uns nicht fremd ist. Dass wir in einer Welt leben und mit Menschen zu tun haben, die von denen wir manchmal den Eindruck haben, ich habe denen schon so oft was von Gott bezeugt, schon so oft geredet oder meinen Werken und Taten irgendwas gezeigt. Aber die verstehen nicht nur, die wollen nicht nur, die wollen nicht. Und wir kennen vielleicht solche Augenblicke auch, in denen wir etwas sprechen, aber das kommt beim Gegenüber einfach nicht an. Wir bemühen uns um ein gutes Miteinander, um Frieden und stoßen doch auf Mauern. Wir wollen trösten und finden keine offenen Herzen, die für diesen Trost von Gottes Wort und Gottes Gegenwart her offen sind. Und das löst so manches Mal Frust und Resignation aus. Wie oft habe ich das in meiner Predigerzeit gehört, dass Menschen so sagten, also aus der Gemeinde sagten, ach, die wollen ja alle nicht. Und das klang dann auch so, ach, die sind ja selber schuld. Und ich habe auch keine Lust mehr, die wollen ja sowieso nicht. So klang das dann auch. Gott sagt zu Hesekiel, ob sie hören oder nicht, du sollst reden. Und das heißt doch so viel, du bist verantwortlich für deine Treue, nicht für den Erfolg. Die Wirkung des Wortes liegt nicht in deiner Hand, sondern in meiner. Aber geh und rede. Und ich glaube, das macht einen Propheten, einen Menschen, der Gottes Wort bezeugt. Und da denken wir jetzt mal eben nicht nur an solche einsamen Gestalten, sondern da denken wir an die Gemeinde. Das macht Menschen aus, dass sie treu, Menschen mit dem Wort Gottes aus, dass sie treu bleiben. Der Auftrag Gottes schließt keine Erfolgsgarantie ein. Wir träumen ja immer davon, dass wir zum Beispiel als Gemeinde wachsen. Und wie schön wäre das, wenn jeden Sonntag 100 hier wären oder wenn wir vielleicht doch noch anbauen müssten oder irgendwie so. Wäre klasse. Aber mit Gottes Wort und dem Treubleiben ist nicht automatisch eine Erfolgsgarantie verbunden und verknüpft. Das hat die Gemeinde Gottes durch alle Jahrhunderte immer durch auch manchmal bitter merken müssen, dass sie sich sehr angestrengt hat und tatsächlich auch treu geblieben ist und trotzdem klein geblieben oder sogar eingegangen ist. Wer im Namen Gottes spricht und bezeugt, kann nicht automatisch Beifall erwarten. Und Gott bewertet seine Diener auch nicht danach, wie viele zuhören, wie viele sich ändern oder wie sichtbar die Wirkung seines Tuns ist. Gottes Maßstab ist ein anderer. Bist du treu selber gewesen in der Begegnung und im Aufnehmen des Wortes Gottes? Hast du gesagt, was gesagt werden muss, wenn es gesagt werden muss? Hast du dich senden lassen, auch wenn du nicht wusstest, wohin dein Weg dich führt? Zugleich finde ich, ist das etwas sehr Befreiendes. dass Gott von mir und von uns nicht Perfektion erwartet. Wir machen ja gerade so einen kleinen Workshop, Andacht, Predigt. Einige von euch sind dabei. Und bei der dritten Einheit, so Ende des Monats, habe ich alle, die dabei sind, eingeladen, was vorzubereiten. 5 bis 10 Minuten Andacht, Predigt. Und dann werden wir uns hier vorne hinstellen und dann sollen die das tun. Genau. Einige zucken jetzt schon zusammen. Und viele von euch würden wahrscheinlich so zusammenzucken. In so einem kleinen Seminar ist das dann auch noch eine Sache. Aber wenn es sonntags der Gottesdienst ist und ihr sitzt da alle und die hier vorne stehen, haben den Eindruck, oh, die erwarten jetzt so viel von mir. Und ich muss das alles richtig gut machen. Das ist schon eine ganz schöne Last. Oder kann eine Last sein. Ich höre hier bei Gott und Hesekiel, dass Gott von Hesekiel nicht erwartet, das muss jetzt alles hundertprozentig perfekt sein und jedes Wort durchgestylt. Und wehe, dass da ist irgendwas, was schief ist oder es fehlt etwas oder du stotterst beim Reden oder du musst ständig husten oder du kriegst einen roten Kopf. Davon spricht Gott überhaupt nicht. Gott fragt und Gott sagt, bleib an mir. Nimm es selber auf. Mach es zu deinem eigenen. Und dann sehen wir weiter. Er ruft uns nicht in etwas hinein, das wir leisten können, sondern in das und zu dem, was wir mit ihm gemeinsam tun. Und er geht mit, auch durch Widerstände, Ablehnung und Schweigen hindurch. Hesekiels Auftrag bleibt nicht damals in seiner Zeit einfach nur für ihn, auch wenn er sehr speziell ist. Er spiegelt etwas wider, das auch uns betrifft, und zwar jeden. Glaube wird nicht lebendig, indem wir einfach Informationen aufsammeln. Glaube wächst, wenn Gottes Wort in uns Gestalt annimmt. Wenn es uns berührt, verändert, auch in Frage stellt und neu ausrichtet. Also noch einmal, bevor wir etwas anderen zusprechen können, brauchen wir es selbst, dass wir Mut empfangen haben. Bevor wir im Namen Gottes zu anderen hingehen können und trösten können, einen Trost auch spenden können, der tief geht, dürfen und sollen wir selbst getröstet sein in ihm und durch ihn. Bevor wir reden, müssen wir selbst gehört haben. Gott lädt uns ein, sein Wort wie Nahrung aufzunehmen. Und vielleicht eben so wie so ein Wort, wie wir sagen, dass man kaut, dass man verdaut, dass Kraft gibt. Hin und wieder gehe ich ja ganz gerne zu McDonald's. Aber das muss man nicht kauen. Ein Biss und weg. Und ihr wisst, das ist für einen Moment auch schön. Aber nicht sehr nachhaltig. Da kriegt man schnell wieder Hunger. Und ich weiß gar nicht, ob es mal Experimente gibt. 4 Wochen McDonald's oder irgend so. Gibt es wahrscheinlich. Aber danach sind die Leute wahrscheinlich halb tot oder sowas dann. Also das ist für einen Moment ganz schön. Aber nahrhaft auf Dauer durchtragend, das reicht nicht. So ist das mit Gott selbst auch und seinem Wort. Also ihr Lieben, es ist schön, wenn ihr sonntags hier seid. Und es wäre traurig, wenn ihr nicht kämt. Aber ich bin der Überzeugung, dass das noch nicht reicht. Wir alle, mich eingeschlossen, wir brauchen es mehr, als dass da irgendwo einer steht und mir inzwischen schon fast eine halbe Stunde was erzählt. Wir brauchen es, dass wir Gott und sein Wort selbst an uns heranlassen und damit umgehen und es kauen und umwenden und aufnehmen. Gott lädt uns ein, sein Wort wie Nahrung aufzunehmen. Und wo Gottes Wort verinnerlicht wird, dort geschieht Veränderung. Dort wird Glauben vom Kopf ins Herz getragen. In einer Vorbereitung für die Predigt las ich dann den kleinen Satz, Gottes Wort, also auch Bibelwort und so, soll nicht Information sein oder nicht Information bringen, sondern, um es jetzt dann gut neudeutsch zu sagen, Transformation. Also Information hat mit dem Kopf zu tun, ich weiß das. Und wenn ihr jetzt heute aus dem Gottesdienst rausgeht, habt ihr auch ein bisschen was gelernt, das ist auch völlig in Ordnung. Aber es ist zu wenig. Transformation heißt, etwas kommt von außen in eine Situation, in einen Menschen und verändert ihn, bewegt ihn, erneuert ihn von innen her. Das ist das Eigentliche, was Gottes Wort will. Und was heißt das für uns? Vielleicht heißt das für uns, dass Gottes Wort nicht einfach nur irgendwie selbstverständlich dazugehört. Wir sind ja Christen und in der Gemeinschaft und sonst irgendwie so, da gehört sich das doch so. Sondern, dass es wirklich etwas wird, was einen ganz festen Platz auf dem Tisch unseres Lebens hat. Und zwar nicht nur zum Geburtstag eine besondere Torte, sondern jeden Morgen, jeden Tag etwas, was wirklich nährt. Vielleicht manchmal in kleinen Portionen, manchmal im stillen Gebet, manchmal in einem Bibelwort, das uns unerwartet trifft. Und es bedeutet, Geduld zu haben, wenn Menschen um uns herum nicht gleich hören wollen, nicht sofort hören. Und es bedeutet eben auch, den Mut zu finden, zu sprechen, ohne aggressiv zu werden und zu schweigen, wenn unsere Worte noch nicht durchgedrungen sind von Gottes Geist. Am Ende bleibt die Spannung, die Hesekiel erlebt hat und die auch unser Glaubensleben prägt. Die Süße des Worts und die Schwere des Auftrags gehören hier für Hesekiel zusammen. Die Nähe Gottes ist süß wie Honig. Und der Blick in die Welt kann bitter sein. Aber getragen sind beide Erfahrungen von der Zusage Gottes, ich bin bei dir. Und so geht Hesekiel seinen Weg eben nicht allein und wir gehen unseren Weg nicht allein. Und das ist das, was uns trägt und durchbringt, weil Gottes Wort uns stärkt und nährt und Orientierung gibt. Amen.